Willkommen bei Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Mein Name ist Tim und Jan, mein Mitgründer, ist heute nicht mit dabei, weil ich diese Folge ganz bewusst alleine mit meinem Gesprächspartner aufgenommen habe. Wir sind die Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und helfen SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln. Das tun wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden natürlich noch mehr Spaß in der Rolle. Tja, und worum geht es heute? Also eine Sache direkt vorweg, weil ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Tobias Stöckler, mein heutiger Gast, ist Kunde von uns. Er und sein Team bei Lucanet arbeiten seit September 2025 mit der Trusted Advisor Academy. Und ja, das werden wir auch im Gespräch thematisieren. Wir reden oft darüber, was funktioniert hat, was nicht funktioniert und warum Tobias sich überhaupt für einen externen Partner entschieden hat. Aber das hier ist keine Werbeveranstaltung. Wenn ihr einen 60-minütigen Pitch für unser Enablement-Programm hören werdet, dann seid ihr hier an der falschen Folge. Ich habe diese Aufnahme gemacht, weil Tobias eine Geschichte zu erzählen hat, die für jeden SE-Leader relevant ist. Unabhängig davon, ob ihr je mit uns arbeitet oder nicht. Die Geschichte in Kurzform. Tobias hat bei Lucanet ein Presales-Team von knapp 3 auf 30 SEs aufgebaut. Und das in 2 Jahren. Das heißt Hyperscaling-Wachstum. Und wer das schon mal versucht hat, der weiß, da bricht alles, was bei 3 Leuten noch funktioniert hat. So. Und wir sprechen über die Stolpersteine auf diesem Weg. Warum Tobias bewusst keine klassischen Presales-Profile einstellt, sondern ehemalige Controller und Accountants aus dem Office vom CFO. Warum er erst bei 13 Direct Reports den internen Kampf um Teamleads gestartet hat und was es gekostet hat. Wie er Quality Assurance skalierbar macht, wenn das Team in 5 Märkten verteilt sitzt und er nicht in jedem Termin mitlaufen kann. Welche Rolle internes Produkt-Enablement, externes Sales-Skill-Enablement und Leading-Indicators in seinem Setup spielen und wie er gerade mit Gong und einem eigenen Scoring-Framework messbar macht, ob das, was ein Team lernt, auch wirklich in den Kundenterminen ankommt. So, wir reden außerdem darüber, was passiert, wenn ein Presales-Leiter die Seiten wechselt. Tobias ist nämlich seit wenigen Wochen Vertriebsleiter bei Lucanet für das Dach-Neugeschäft. Was ihn dabei überrascht hat, was er aus der Presales-Brille mitnimmt und warum aus seiner Sicht Kollaboration zwischen AE und SE noch viel weiter geht als das, was die meisten heute praktizieren, das hört ihr ganz am Ende der Folge. Also eine echte Folge mit vielen Learnings aus dem Maschinenraum, wenig Theorie, viel Praxis und damit ganz viel Spaß. Ja, du, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, als wir beide zum allerersten Mal auch live gesprochen in einem Zoom oder Google Meet oder was das war, keine Ahnung, ist jetzt so 2,5 Jahre her vielleicht. Du hattest gerade relativ frisch, meine ich, das Team bei Lucanet übernommen. Du hattest 3 Teammitglieder und da ging die Reise los. Und wir hatten ja damals ja auch mal geschaut, ob wir schon irgendwie miteinander arbeiten können. Hat zu dem Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen irgendwie noch nicht so gepasst. Jetzt spule ich mal 2 Jahre vor und dann hattest du 20 SEs in deinem Team. Also 5-faches Wachstum in 2 Jahren, im Prinzip, was Teamgröße angeht, was ziemlich, ziemlich krass ist. Und gleichzeitig ist es ja, die 20 ist ja noch relativ zu sehen, weil das ist eigentlich der Stand vor 6 Monaten, weil jetzt sind wir schon bei knapp 30. Also ziemlich verrückt, die ganze Sache. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, ich weiß, eine große Frage, aber also, wie hatten sich in der Zeit eure Welt verändert?
Extrem. Ja, damals, als wir angefangen haben, das war ja, als die erste Anfrage kam, sind wir als Company durch eine große Veränderung gegangen, organisiert damals mit Regional Directors, die so ein bisschen ihr Business in den jeweiligen Ländern gemacht haben. Und dann kam ein neuer Investor rein, Matrix-Organisation, klassisches SaaS-Sales aufgezogen. Und dadurch wurde es dann eben ein bisschen disruptiv, beziehungsweise hat sich halt einfach viel verändert. Es wurden neue Teams geschaffen, unter anderem eben das Thema Sales Engineering, Solution Engineering, wie wir es jetzt hier nennen. Und damit ging es halt eben los. Und dann bin ich auch in die Rolle gekommen. Ich bin schon jetzt mittlerweile 9 Jahre in der Firma, komme eigentlich aus dem Professional Sales und Post-Sales eigentlich klassisch. Consultant, habe die Software eingeführt. Und bin dann irgendwann in Sales gegangen, habe da eigentlich auch als Sales Rep gearbeitet. Damals aber noch, bevor diese Umstellung kam, war es AE, SE in einer Rolle. Ich habe alles gemacht.
Okay.
Konnte das Produkt aus meiner Consulting-Zeit natürlich. War ich ein super Vertriebler, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Weiß nicht, aber ich konnte auf jeden Fall über die Fachlichkeit ganz gut.
Du hattest das Produktwissen, die Technologie auf jeden Fall aus dem FF.
Und so sah dann, das war dann auch die große Herausforderung, wenn es dann eben wir über SaaS Sales geredet haben und ich dann eben jetzt dieses Pre-Sales-Team habe aufbauen sollen. Das ist Pre-Sales.
Ja. Sorry, eine Rückfrage noch. Wie lange warst du in der AE-Rolle?
2 Jahre fast, ja.
Also 2 Jahre lang AE und dann hat sich die Notwendigkeit herauskristallisiert.
Direct Sales genannt. Heute würde man AE dazu sagen, wobei das eigentlich, also wie gesagt, ich habe auch die Demos gemacht. Ich habe den kompletten Sales-Prozess begleitet. Und meine Stärken lagen wahrscheinlich dann zu der Zeit definitiv auf der Pre-Sales-Komponente, weil ich das Produkt stark konnte.
Ja.
Klassische Vertriebsausbildung hatte ich da jetzt so noch nicht. Das war dann ein bisschen hands-on und ein bisschen was abgucken von dem einen oder anderen. Genau, und so bin ich dann da reingewachsen, ja. Und dann haben wir eben angefangen, diese Rollen aufzusplitten. Und dann ging es eben darum, okay, jetzt, wie macht man das jetzt? Was machen wir da jetzt eigentlich? Klar, das Produkt vorstellen, das war immer eine große Hafenrundfahrt bis zu dem Tag. Und dann haben wir eben gesagt, oder habe ich mir gesagt, das kann irgendwie so nicht das Richtige sein. Und dann bin ich auch auf euch gestoßen und das ganze Thema Value Selling kam dann eben mit rein und war dann auch eine Umstellung, weil die Company bis dahin oder die Leute, die da auch im Vertrieb waren, waren da schon, die Prozesse, die Herangehensweisen waren da auch eingefahren vielleicht oder etabliert, sagen wir es mal so. Und dann versuchte ich ein bisschen frischen Wind reinzubringen und das Ganze aufzubrechen. Und damit ist es dann losgegangen. Aber damals war man noch zu wenig für euch.
Das sage ich jetzt nichts. Ich bin aber noch neugierig, weil du gerade gesagt hast, ihr hattet erst ausschließlich diesen Direct Sales. Und dann habt ihr für euch irgendwann erkannt, es ist lohnend, neben dem Direct Sales, heute würdet ihr ihn AE nennen, eben doch noch diesen Pre-Sales, den Solution Consultant zu haben. Und ihr habt diese Rolle praktisch neu erschaffen, wenn ich dich richtig verstehe. Gab es da irgendwie so ein Schlüsselevent, so ein Trigger, wo ihr gesagt habt, so geht's nicht mehr weiter? Kannst du dich daran erinnern?
Schlichtweg die Skalierung. Wir haben davor immer Riesenprobleme gehabt, neue Leute in das Sales-Team zu bekommen. Weil natürlich, also ich muss dazu sagen, in dem Vertriebsteam damals waren alles Leute mit Professional Service oder mit Consulting-Background. Die haben vorher das Tool implementiert.
Okay, und das waren alles Direct-Sales-Leute?
Und das waren dann alles Direct-Sales-Leute. Wir haben einen Kollegen gehabt, der dann neu dazugekommen ist. Der ist ein Jahr lang bei den Consultants mitgelaufen, bis der das fachliche Know-how hatte, bis der tatsächlich, weil er musste ja auch die Demos machen. Er musste entsprechend auch auf Augenhöhe mit dem CFO, mit einem Head of Accounting, mit den Fachanwendern, die fachlichen Fragen. Das, wenn du das vorher nicht gemacht hast, wird es schwierig, das dann tatsächlich der Trusted Advisor zu sein.
Ja.
Und da haben wir uns brutal schwer getan, zu rekrutieren, neue Leute reinzukriegen. Und das war, glaube ich, dann die Stelle, wo es gebrochen ist, als dann eben ein Investor reingekommen ist und dann hieß es, wir skalieren. Wir ziehen das Ganze ein bisschen immer größer auf und machen es in eine Matrix-Organisation, wie es eben so typischerweise gemacht wird. Und da haben wir halt gemerkt, okay, das funktioniert so nicht. Wir müssen das splitten und müssen dann einen anderen Fokus drauflegen.
Das heißt, angenommen, ihr hättet die Rolle nicht geschaffen, hätte das jetzt bedeutet, ich bin jetzt mal, ihr habt irgendwie durch das Investorengeld die Möglichkeit bekommen, irgendwie 30 neue Account Executives einzustellen. Die 30 Leute hätten jetzt erstmal ein Jahr praktisch mit den Consulting-Teams mitlaufen müssen, um überhaupt mal zu checken, was die Sache ist, bevor sie überhaupt effektiv anfangen können zu arbeiten.
Ja.
Also die Onboarding-Zeit für den Vertrieb war für euch praktisch der Painpoint Nummer 1, um zu sagen, okay, wir brauchen noch den produkttechnischen Sparringspartner auf der technischen Seite, auf der SE-Seite letztendlich, damit es überhaupt irgendwie so funktionieren kann.
Ja.
Und gleichzeitig geht das Problem ja nicht weg, weil auf der SE-Seite musst du ja, wenn du neue Leute einstellst, trotzdem auch die Fachlichkeit natürlich irgendwie mit reinbringen.
Genau. Und da wird es halt spannend, weil da hat sich dann jetzt schon rauskristallisiert, wir haben da eigentlich immer einen guten Mix gefahren aus Personen oder Profilen, die irgendwo einen Pre-Sales-Background haben. Aber das auch zu mischen mit Leuten, die keine Ahnung von Sales haben, die noch nie im Software-Sales gearbeitet haben, aber eben auf Kundenseite gearbeitet haben, also im Office of the CFO, als Controller, als Accountant, die genau diese Welt gesehen haben und da daherkommen. Und die haben wir dann, da sagen wir, okay, da können wir dann eben was leisten im Sinne von Enablement auf unserer Seite, wo ich sage, das Fachliche, das ist was irgendwo auch über ein Studium, hast du einen Masterabschluss drin oder einen Bachelorabschluss oder was auch immer für einen Abschluss, aber du hast irgendwo so ein Mindestlevel an Knowledge, das du halt zertifiziert hast irgendwo. Und das gibt's im Sales nicht. Und da haben wir dann den Ansatz gesagt, okay, aber das Sales kann ich dann eben kann ich dann eben beibringen. Wir haben die Erfahrung gemacht tatsächlich, dass wir teilweise auch tatsächlich schneller die Leute dann ins Laufen gekriegt haben, in die Kundentermine reingehen, weil die einfach das Tool schneller lernen. Die sprechen die gleiche Sprache. Neben der Funktion muss ich nicht noch das Fachliche dahinter lernen.
Ja.
Und die Sales-Komponente, die man natürlich dann noch lernen muss, das haben wir ganz am Anfang natürlich versucht selber zu stemmen und on the job, ne?
Ja.
Und versucht da eben das Ganze dann so zu wuppen. Wir haben auch Kollegen, die haben keinen Finance-Background, aber da hat das Onboarding auch definitiv länger gedauert.
Sag mal, kennt ihr das? Ihr arbeitet gerade an so einem Deal, der eigentlich eurer sein sollte. Ihr habt die bessere Lösung, das weißt du, der Champion weiß das. Und irgendwie verliert ihr trotzdem. Der Kunde ghostet, das Procurement zieht alles in die Länge und am Ende heißt es, hey, wir haben uns für einen anderen Anbieter entschieden. Und jetzt sitzt ihr da und denkt euch, ey, was zum Geier ist da gerade passiert? Und dann gibt es so Phasen, wo man sich vornimmt, hey, lass uns mal jetzt besser werden. Man schaut sich mal irgendwo ein YouTube-Video zu Discovery an, man liest vielleicht mal ein Buch über Pre-Sales, nimmt an einem Webinar teil. Ja? Und dann ist wieder der Alltag da, der nächste POC, die nächste Demo, der nächste Fire Drill. Und nichts wirklich ändert sich, weil du keinen echten Rahmen hast, kein System, das dich kontinuierlich besser macht. Und genau hier kommt die Trusted Advisor Academy ins Spiel. Die Academy bricht dieses riesengroße Thema, wie werde ich ein SE, der Deals nicht nur supportet, sondern auch aktiv gewinnt, auf jeder Ebene in die richtigen Schritte runter. Aber nicht mit einem Einmal-Workshop, den du nach 3 Tagen wieder vergessen hast, sondern mit einem 12-Monate-System, das dir individuell zu dir passt, deinem Level und deiner Rolle. Leute beschreiben die Academy mittlerweile so: Hey, ich verstehe endlich, warum manche Deals laufen und andere nicht. Ich weiß, was ich in der Discovery fragen muss. Ich weiß, wie ich einen Champion aufbaue. Ich weiß, wie ich den Technical Win so gestalte, dass Procurement meinem Account Executive später nicht mehr in die Suppe spucken kann. Du lernst, wie du Pain Chains baust, die echten Business Pain aufdecken, nicht nur das Feature Bingo, das keinen C-Level mehr interessiert. Du lernst, wie du Mutual Evaluation Plans aufsetzt, die den Deal auf eurer Timeline halten. Und bei der Positionierung ist es dasselbe. Alles wird auf ein konkretes Framework heruntergebrochen. Du weißt, wie du dich als Trusted Advisor positionierst und nicht als Demo Monkey. Wenn wir das alles mal ausklammern, die ganze Methodik, die ganzen Frameworks, alles super wichtig, aber am Ende zählen die Resultate. Über 250 Solution Engineers von Firmen wie Salesforce, Adobe, Zscaler und Lookanet nutzen bereits die Academy. Und die Ergebnisse sprechen für sich: höhere Winrates, kürzere Sales Cycles und die SEs, die endlich den Impact haben, den sie auch verdienen. Und das Geile ist, die Trusted Advisor Academy ist eben kein Workshop, der dich danach alleine lässt. Egal, ob du Junior SE oder SE Director mit 15 Jahren Erfahrung bist, die Academy weiß genau, wo du gerade stehst und was du als nächstes lernen solltest. Mehrfach pro Woche Live-Sessions, eine Community aus den besten SEs im Dachraum und ein Leadership-Track für alle, die SE-Teams führen. Ihr holt euch nicht nur ein Programm, das nach 8 Wochen abgeschlossen ist, sondern etwas, das sich über 12 Monate systematisch besser macht und darüber hinaus. Also, wenn du endlich der SE sein willst, der Deals gewinnt und nicht nur supportet, dann geh jetzt auf serockstars.com, schau dir an, was die Academy bietet und buch den kostenlosen Discovery Call. Du kannst dich selbst davon überzeugen, ob das zu dir und deinem Team passt. Es gibt keine Ausreden. Ich bedanke mich bei euch und weiter geht's mit dem Podcast. Und ich meine, vielleicht ist das auch schon ein Teil der Antwort auf die nächste Frage. Jetzt kommen wir von 4 SEs zu 20 zu jetzt knapp 30. Da funktionieren ja vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr so wie am Anfang, wenn ich 30 SEs im Team habe versus ich habe 4 Leute im Team. Du hast über den Onboarding-Journey gesprochen, die Art und Weise, wie ihr jetzt überhaupt SE-Talente gefunden habt. Also blöd gesagt, ihr habt eigentlich bei euren Zielgruppen in den Abteilungen nachgeschaut. Ihr habt ehemalige Buchhalter, wenn ich es mal so vereinfacht sagen darf, geheiert und habt denen jetzt neben dem fachlichen Wissen, was sie eh schon haben, praktisch noch die vertrieblichen Skills mitgegeben. Und das sind jetzt eure SEs, die zusammen mit den Account Executives zum Kunden gehen und dann auf Augenhöhe die Deals gestalten. Was fällt dir noch ein, wenn du mal reflektierst über dieses krasse Wachstum in so kurzer Zeit? Neben dem Hiring und der Ausbildung, gab es da noch andere Dinge, Stolpersteine vielleicht im Wachstumspfad der SE-Organisation?
Ja, natürlich auch Quality Assurance ist, glaube ich, ein Thema. Ne? Ich habe wenn ich ein kleines Team habe, wenn ich jetzt nur 3 Mitarbeiter habe, kann ich eher mal in den Termin mitgehen und näher dran sein und die Leute da entsprechend auch betreuen. Was aber ganz schnell nicht mehr ging, wir haben da ein Team gehabt, jetzt da war eigentlich nicht alles nur in Deutschland, das Frankreich, Spanien, Singapur, in den ganzen Märkten haben wir da jetzt entsprechend Mitarbeiter gehabt. Und das ist auf jeden Fall auch was, wo dann Faktor Technologie reinkommt. Da haben wir jetzt entsprechend halt auch Riesenschritte nach vorne gemacht, dass ich das, wenn ich das überlege, wie wir damals gearbeitet haben, das nicht mehr zu vergleichen mit dem, wie es bis heute ist. Und da haben wir heute deutlich mehr Möglichkeiten, auch näher an den Leuten dran zu sein. Und da auch Onboarding ist das eine, aber das kontinuierliche Coaching ist ja das andere. Und dann natürlich auch zu sehen, wie wendet jemand dann auch das Gelernte an? Ne? Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Und das hast du früher im Prinzip ja nur dadurch gesehen, wie ist die Winrate und wie ist das Attainment.
Und du warst gegebenenfalls noch in den Live-Calls mit dabei und konntest sehen, wie performen die Leute, was dann irgendwann gar nicht mehr funktioniert hat. Hast du dann auch Teamleads etabliert in dem Team? Ne? Wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt brauchen wir ein Teamlead?
Als ich 13 Direct Reports hatte und nicht mehr klargekommen bin.
Ja, 13 Direct Reports klingt wild.
Ja, und es war auch, ich weiß nicht, ich musste da tatsächlich auch ein bisschen in den Kampf ziehen müssen, damit ich dann auch 3 Teamleads bekommen habe. Und heute sage ich, Gott sei Dank hat das funktioniert, ist der Plan aufgegangen.
Ja.
Weil das sind jetzt einfach super Teamgrößen und es hat sich wunderbar verteilt. Und das Schöne ist bei Lucanet, ist das anstrengend manchmal auch, aber das Schöne ist an der Anstrengung, dass es auch immer viel Veränderung mit sich bringt und es passiert viel, wenn man das möchte und man es mag, dann ist das auf jeden Fall was, wo es einem nicht langweilig wird hier bei Lucanet.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann ja nur von außen drauf schauen, aber die Dynamik, die ihr in der Company habt, ist schon auch beeindruckend. Also es ist ja, macht ja auch eine Menge Spaß. Jetzt hattest du schon so ein bisschen über Enablement gesprochen. Lass uns da doch mal eins reingehen. Du hast ja jetzt sehr plakativ beschrieben, die ehemaligen Buchhalter bringen Buchhalter, es sind nicht nur Buchhalter, aber in meinem Kopf so der einfache, ne? Also Leute, die weitesten Sinne in den Abteilungen gearbeitet haben, die ihr heute als Kunden habt. So. Die bringen die fachliche Kompetenz schon mit und gleichzeitig müssen sie natürlich auch verstehen, wie sind die vertrieblichen Grundlagen. Das macht einen guten SE aus, die fachliche und Produkt- und Technologiekompetenz und eben die vertrieblichen Kompetenzen. Wie habt ihr das am Anfang gestaltet und wann war der Zeitpunkt, okay, vielleicht ist so eine Zusammenarbeit mit den Jungs von SE Rockstars eben doch eine gute Idee?
Ich muss ehrlich sagen, an der Stelle war LinkedIn für mich persönlich einfach echt ein krasses, eine coole Plattform, um Wissen, um dem Thema Value Selling mal sich zu öffnen und anzunehmen.
Ja.
Hab da echt viel mitgenommen und gelernt daraus. Natürlich dann auch das eine oder andere Buch gelesen und das dann versucht, erstmal selbst einzubringen. Also in Team-Meetings einfach gesagt, jetzt machen wir eine Enablement-Session. Hey, und damals gab es schon, ich habe einmal das Thema, wie stelle ich mich vor, in so einem Meeting mal aufgegriffen, ja. oder auch andere Themen. Na, einfach zu sagen, wie komme ich von dieser Hafenrundfahrt weg, die wir da bis dato, oder ich zumindest auch noch in meiner Zeit damals gemacht habe und gedacht habe, das ist so State of the Art, aber das ist es ja gar nicht. Und das war dann tatsächlich viel einfach selber machen. Also wirklich viel in den Meetings, in den Team-Meetings mit den Kollegen dann Ideen reinbringen, das diskutieren und versuchen, da dann sich weiterzuentwickeln.
Okay. Du hast gerade Bücher erwähnt. Gab es ein Buch, wo du sagst, so, hey, das war für dich der Banger?
Ja, ich habe es hier vorne stehen, Six Habits eines erfolgreichen Solution Engineers. Wie heißt
die Six Habits of an Effective SE, ja.
Ja, genau. Ja. Das habe ich gesagt, das ist die Bibel. Hat auch tatsächlich dann jeder SE bei der Neueinstellung hat sich dieses Buch zulegen müssen,
ja.
und lesen müssen.
Ja.
Das ist so die Grundlage, auf der wir dann auch irgendwie unsere Philosophie drauf aufgebaut haben, ja.
Ja, stark. Also muss man an der Stelle auch mal Kudos geben. Ne? Ich meine, ja, natürlich, wir durften mit dem Chris White zusammen die deutsche Version publizieren und die gibt es auch immer noch. Aber der Chris hat natürlich, ich würde mal sagen, also die deutsche Ausgabe haben wir so ein bisschen angepasst. Ich würde sagen, so 10% ist Jan und Tim Input. Aber der große Kern ist natürlich vom Chris White. Und von daher, also Respect where respect is due. Der Chris White ist schon auch ein cooler Typ und hat da tolle Sachen gebaut. Und dann irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, okay, das Buch reicht jetzt nicht mehr und das Interne reicht nicht mehr, weil am Ende sind wir ja zusammengekommen. Was gab es dann noch einen konkreten Auslöser dafür?
Du merkst, wenn die Team-Size größer wird und du in den Team-Meetings drin bist, und dann versuchst du was beizubringen und je mehr Leute da drin sind, desto ruhiger wird's. Und du hast halt einfach gemerkt, so, okay, das ist, zum einen wird es, empfängt man es nicht mehr richtig. Du kriegst keinen, als ich habe kein Feedback bekommen. Ich habe zusätzlich dazu natürlich auch mit der wachsenden Anzahl an Personen, mehrere Märkte, in denen wir dann tätig sind, etc., habe nicht mehr die Zeit, die Kapazität gehabt, das so zu machen, wie ich gewusst habe, dass es gemacht werden müsste.
Damit es was bringt. Ja.
Von dem dann einmal das zu vermitteln, aber dann auch das dran zu bleiben. Und ja, ne, das hat dann halt einfach nicht mehr funktioniert. Und da habe ich gewusst, okay, das ist nicht so das ist so nicht das 9+Ultra. Das muss man dazu sagen. Wir haben intern natürlich auch parallel dazu auch ein Sales Enablement aufgebaut.
Ja.
Also eine eigene Sales Enablement Abteilung, Team, Department. Die haben aber natürlich den Fokus erstmal gehabt, die Seller auszubilden. Und diese SE-spezifischen Dinge, da war erstmal nichts gegeben. Da haben wir es ja nichts gehabt. Und von dem her zu wissen, okay, ich habe meine Ressourcen, ich bin in der Community so ein bisschen angekommen, ich höre, was so andere Unternehmen machen, wie die Pre-Sales-Rolle im Prinzip aussieht. Das verglichen mit dem, wo wir stehen. Wir sehen, dass da ein Gap ist.
Ja.
Und ich dieses Gap alleine nicht schließen kann.
Ja, fair enough. Und ihr habt ja dann euer Enablement, also vielleicht nochmal einen Kommentar zu der Sales-Enablement-Rolle. Also du beschreibst es ja gerade, dass bei euch sozusagen der Fokus sehr stark auf Vertrieb war beim Enablement. Und das ist, also zumindest mal der Beobachtung, wie ich auch mal spiegeln kann. Wir reden ja viel mit Softwarefirmen den ganzen Tag und ganz häufig gibt es Sales-Enablement-Abteilungen, was schon mal toll ist, dass es überhaupt diese Abteilung gibt, die sich dem widmen. Wie können wir unsere Mitarbeitenden weiterentwickeln über die Zeit hinweg und so weiter. Und gleichzeitig ist eben dann doch leider Pre-Sales, wenn ich es als Wort mal benutzen darf, so ein Afterthought. Der Fokus ist einfach auf dem Account Executive und weniger auf dem SE. Und es gibt dann so ein paar größere Unternehmen, die dann schon auch teilweise manchmal eigene Rollen abbestellen für SE-Enablement. Und trotzdem gibt es auch in unserer Kundenbasis in solchen Fällen trotzdem arbeiten wir mit denen zusammen. Obwohl sie eine eigene SE-Enablement-Abteilung haben, entscheiden sie sich trotzdem für einen externen Vendor, weil auch dort dann bestimmte Dinge nicht mehr abbildbar sind. Und dann kommt es auch wieder in so ein Skalierungsthema rein.
Und im Prinzip fahren wir den gleichen Schuh. Also weil wir haben dann auch, das war eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben aus einer SE-Sicht. Wir haben gesagt, wir hatten die Gelegenheit, es sind ein paar Zufälle zusammengekommen, dass es gepasst hat tatsächlich, dass wir dann sagen konnten, innerhalb des Enablements-Team schaffen wir eine Rolle, eine Funktion, die speziell für das SE-Team oder hauptsächlich den Output, den die produzieren, hat den größten Nutzen für das SE-Team, für das Pre-Sales-Team. Ja. Sind zwei ehemalige Kollegen, die im Pre-Sales-Team waren. Das heißt, die wissen auch, was da tatsächlich an Aufgaben, an Verantwortungen anfallen.
Ja.
Und die wollten aber, der Zufall war, das hat ganz gut gepasst, die wollten an sich ein bisschen mehr intern arbeiten, nicht mehr den Kundenkontakt, das hat dann nicht mehr, hat sie nicht mehr so sehr gereizt. Und dann konnten wir da tatsächlich diese Rollen schaffen und sind mit zwei Leuten gestartet. Mittlerweile sind wir zusammen, haben wir drei Leute drin sitzen.
Ja.
Und das war richtig cool, weil das uns einen Haufen Arbeit abgenommen hat, die wir leisten mussten als Team heraus, wenn es darum ging, Demo-Environments vorzuhalten, wenn es darum ging, sich abzudaten mit Produkt entsprechend dann im Austausch zu sein. Wir sind jetzt auch, als ich bei Lucanet angefangen habe, hat man ein Produkt und mittlerweile ist eine Plattformlösung mit 8 unterschiedlichen Produkten.
Yeah.
Stetig wachsen, also die Komplexität, die nimmt einfach stetig zu. Und da konnten wir halt wirklich jetzt eine Rolle schaffen, die uns so im Rücken frei hält. Und auch das Onboarding konnten wir dadurch natürlich auch skalierbar machen. Wir hatten jetzt in den letzten, im Januar, glaube ich, waren es 6 neue SEs auf einen Schlag. Das wäre ohne dieses Team, hätten wir die nicht onboarden können. Und das war jetzt in einem Format und in einer Struktur, wo wir auch echt sehr positives Feedback und eine schöne Erfolgsgeschichte gesammelt haben. Aber auch hier das Thema, der Fokus lag halt oder liegt hier klar auf dem Produkt, auf dem Fachlichen. Und was halt fehlt, ist aber dann eben diese Sales-Komponente, die jetzt aus dem Team in der Form nicht geleistet wird. Bewusst aber auch nicht geleistet wird. Das will ich auch gar nicht, dass das von dem Team geleistet wird, weil ich sage, alles, was die mir beibringen, ist im Prinzip ja aber dann auch nur wieder das, was wir denken, was richtig ist. Und dann Und da kommt jetzt ihr ins Spiel.
Ja.
Da haben wir dann halt die Idee gehabt und gesagt, lasst uns das doch auf zwei Säulen aufbauen, das ganze Thema Enablement. Wir haben auf der einen Seite das Interne und fokussieren uns da eben auf das Produkt-Enablement.
Und die Infrastruktur und
Infrastruktur, alles, was eben intern sozusagen anfällt, was ich wissen muss, das technische Wissen, fachliche Wissen auch.
Ja.
Aber dieses Sales-Wissen, dafür sind wir dann eben auf euch gestoßen, auf euer Angebot. Und was mich da eben auch besonders dran gereizt hat, ist, dass es nicht exklusiv ein Enablement für Lucanet ist, sondern tatsächlich man auch mit anderen Unternehmen oder anderen Leuten oder Pre-Sales-Kollegen von anderen Unternehmen in Kontakt kommen kann, ins Netzwerk gehen kann. Und ich weiß, dass halt auch ihr entsprechend aktiv in der Community seid. Und das, was vermittelt wird, ist ein Industriestandard. Und der wird halt auch immer aktuell gehalten. Ja. Und so verroste ich nicht in meiner Bubble sozusagen, sondern ich kann halt wirklich mit der Zeit gehen. Und ich glaube, gerade jetzt heutzutage, wenn ich das Thema AI angucke, das ist halt, es verändert sich so viel, so schnell. Und da bin ich froh, dass wir sagen können, aus dem Pre-Sales heraus, wir haben da einfach auch nochmal so eine Benchmark und wir wissen, dass was wir dort gelernt bekommen und die Insights, die wir da kriegen, es geht ja nicht nur um die Sales Skills per se, sondern tatsächlich macht sie ja auch Sachen hinsichtlich, was tut sich auf dem Markt, wie kann ich AI nutzen im Pre-Sales-Bereich. Also ihr bringt ja tatsächlich dann auch immer so diese aktuellen Themen mit rein und das ist, glaube ich, das, was es aus meiner Sicht zumindest sehr, sehr wertvoll macht. Und wir fahren auch sehr, sehr gut in diesem zweigleisigen Ansatz zu sagen, okay, wir haben einmal eben dieses Produkt- und Funktions- und Company-interne Enablement und gleichzeitig dazu dann eben nochmal die zweite Säule in Form des Enablements mit dem Fokus auf dem Sales, auf den Skills, die ich da eben mit reinbringen muss. Was auch, ein letzter Satz vielleicht dazu, was halt auch echt cool ist, weil wir, wie gesagt, ja auch die Leute hiren aus den Finance Offices, die halt diese Erfahrung nicht haben. Auch das Feedback, das wir da bekommen haben und stetig bekommen, ist einfach, dass die halt einfach super begeistert sind und dass das einfach super funktioniert und die Lernkurve extrem steil ist.
Ja, das freut mich natürlich und genau darauf wollte ich jetzt auch noch kommen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man jetzt dem Team begegnet und sagt, hey, wir haben jetzt da übrigens so eine Trusted Advisor Academy gekauft, da kommt ihr jetzt rein, 12 Monate, let's go, regelmäßige Live-Sessions, Inhalte, Lernpfade, monatliche Challenges und so weiter, wo du ja auch mal sehr hinterher bist. Wie hat das Team da reagiert?
Unterschiedlich. Wie gesagt, wir haben so einen Mix auch aus Leuten, die schon Pre-Sales vorher gemacht haben, die eher nochmal das Fachliche lernen mussten. Ich werde ein Zitat nicht vergessen, der Kollege hat gesagt, er dachte, er hat schon alles gesehen und er weiß, wie Pre-Sales funktioniert, aber hat dann doch auch erkannt, dass er noch viel Neues gelernt hat und auch die Formate. Und ich glaube, im Großen und Ganzen, ich hatte auch Kollegen, die es eingefordert haben. Die haben auch gesagt, ich möchte mich hier weiterentwickeln, mir fehlt hier was. Yeah. Ich kriege hier nicht irgendwie das Coaching und die Entwicklungsmöglichkeit, die ich gerne hätte. Ich will besser werden. Und von dem her war im Grunde, in der Breite war das ein sehr positive, haben sie das Team sehr positiv aufgenommen. Und spielt da auch super mit, würde ich sagen. Ja.
Gab es auch Skeptiker? Was haben die gesagt?
Habe ich ja gerade gemeint, der Kollege, der gemeint hat, er wusste schon alles. und er, klar, man, es gab auch Kollegen, die ein bisschen reservierter an die Sache rangegangen sind, aber ich glaube, was wichtig ist, dass eben das Ganze sehr dynamisch stattfindet, in der Form, dass es verschiedene Formate gibt, dass es kontinuierlich ist, dass jeder so ein bisschen auch so lernen kann, wie es für ihn passt. Es gibt Self-Study-Content, es gibt Sessions, Workshop-Sessions, es gibt Q&As, es gibt Rollenspiele und diese ganzen unterschiedlichen Formate. Ihr macht jetzt was mit AI, ne, dass man da entsprechend auch Rollenspiele mit AI machen kann. Also es ist on-demand, ich muss tatsächlich mich nicht mehr nach Terminen richten. Und ich glaube, das ist einfach, das bietet so eine Breite und so eine Flexibilität, dass halt auch wirklich für jeden was dabei ist.
Mhm.
Und wichtig ist halt dann, und das Ergebnis zeigt eben auch, dass die Leute dann damit, glaube ich, auch recht zufrieden sind und happy sind, dass sie das kriegen, ja.
Und das ist tatsächlich eine Frage, die mir jetzt dabei auch, die mich dabei interessiert, wenn du jetzt zurückschaust, jetzt haben wir seit September 2025, arbeiten wir zusammen in der Trusted Advisor Academy und haben jetzt auch stetig am Anfang Hey there, a quick break before we continue. If you are leading 5 or more SEs and you are nodding along to this episode, you might want to hear this. On May 21st, we are running a free live webinar on how to build a pre-sales team that drives revenue and not just demos. 60 minutes, including the framework top SE teams use to prove revenue impact. 3 leading metrics that predict win rates before deals close, and why once-off workshops keep failing to improve revenue metrics your CRO cares about, and what actually moves the needle. 100 live seats. Join us via serockstars.com/webinar. That's serockstars.com/webinar. You can also find the link on Tim's LinkedIn profile. That's me, by the way. And you find that link to that in the show notes. All right. And now back to the show.
Dann waren es 18 Leute, jetzt waren es 20, 25, jetzt gucken wir schon auf die 30. Was hat sich denn konkret verändert? Vielleicht im Verhalten der einzelnen Mitarbeiter, in die Qualität der Deals? Was kannst du sagen, wo hast du die positiven Effekte beobachten können?
Ich glaube wirklich, das ist die Herausforderung, glaube ich. Ne? Das ist die Krux, dass man am besten, und das wäre natürlich am schönsten, wenn ich sagen kann, okay, dieses 3 Monate von diesem Training bringt mir eine Winrate in Steigerung von 5 Prozentpunkten.
Ja.
Das wäre natürlich cool.
Ja.
Soweit sind wir nicht. Mhm. Aber was ich sagen kann, was es gebracht hat, ist auf jeden Fall, wenn man sich das Feedback anhört, qualitativ, dass Dinge gut funktionieren und man auch tatsächlich das Kundenfeedback bekommt.
Ja. Was sagen die Kunden?
Im Sinne von, das ist einfach ein positives Feedback über den Ansatz, wie das gefahren wird. Das kann eine Vorstellung sein, die ich mache. Das kann, also über mich selber, es kann das sein, wie ich eine E-Mail schreibe. Das kann sein, wie ich natürlich auch das Produkt platziere oder das Feature platziere. Ne? Wie ich, im Prinzip geht es einfach nur darum, dass ich halt auch das Gelernte anwende, in der Form, dass ich halt mich anfange, mit dem Kunden wirklich intensiv auseinanderzusetzen und versuche auch den Mehrwert rauszuarbeiten, mich darauf den Kunden auch einlasse. Und das ist was ich aktuell absolut positiv auswirkt. Wir haben jetzt noch nicht die quantitativen Größen, um die Effekte so aufzuzeigen. Ich glaube aber, dass die Technologie da ist, und da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf zu sprechen, dass es da Möglichkeiten gibt, wie man das machen kann, oder es gibt zumindest Ideen, die wir haben, die wir gerade verfolgen, um das auch sichtbarer zu machen, um den Mehrwert da auch herauszuarbeiten. Und ich glaube, es braucht auch Zeit. Also ich kann es nicht erwarten, dass ich 3 Monate das Training mache und dann eben auch gleich ein höheres Attainment habe. Das hängt dann von vielen Faktoren ab, gerade jetzt im Pre-Sales, weil ich doch auch den Vertrieb zuarbeite und ich nicht den ganzen Sales-Cycle begleite und am Ende das auch einfach Abhängigkeiten gibt von der Performance von Kollegen oder aber auch von Gegebenheiten auf Kundenseite. Das sind so viele Faktoren, die da einen Einfluss haben auf den Erfolg eines Deals. Dass das, glaube ich, jetzt schwierig auf das Enablement zurückzuführen ist.
Ja, man muss ja fairerweise auch dazu sagen, und wir hatten in den letzten Wochen und Monaten einige Podcast-Folgen zum Thema SE-Attached Winrate und so weiter, was sicherlich, ich sag mal so, es kann am Ende immer nur ein Proxy sein, weil dir fairerweise muss man ja auch sagen, Enablement-Ambitionen sind das eine, vielleicht ändert sich auch mal das Marketing, vielleicht verändert sich auch mal das Idealkundenprofil, vielleicht verändert sich mal der Sales-Prozess, das Playbook. Es gibt ja so viele Faktoren, die am Ende einen Einfluss haben auf eine SE-Attached Winrate, dass selbst wenn sie dann mal 5% steigt oder 5% sinkt, es ziemlich schwierig ist, eine kausale Verbindung zu einer einzelnen Initiative herzustellen. Das wird am Ende vermutlich immer ein Initiativenmix sein. Ne? Von daher, ich verstehe, was du sagst. Und gleichzeitig sehe ich auch, es könnte ein Datenpunkt sein, der zumindest einen Hinweis gibt. Ne? Und fairerweise, der Setup dafür muss da sein, dass man das überhaupt konsistent, systematisch, Quartal für Quartal beispielsweise messen kann. Datenqualität und so weiter hören wir auch von vielen Kunden, ist nicht immer gegeben, aber Point taken. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Ihr habt, wie ich finde, technologisch was sehr Spannendes aufgebaut. Ihr habt, ich glaube, das kann man auch einfach mal hier so sagen, ihr habt Salesforce CRM, ihr benutzt Clay, ihr benutzt Gong. Es gibt andere Kategorien, es gibt in denselben Kategorien andere Hersteller. Das ist jetzt halt euer Setup, ohne jetzt diese Unternehmen irgendwie hier besonders zu pushen zu wollen, aber um es mal greifbar zu machen. Und wir haben über die letzten Monate viel über Leading Indicators gesprochen. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Was ist überhaupt ein Leading Indicator? Also wir haben als Gegenbeispiel SE-Attached Win Rate wäre ein klassischer Lagging-Indicator. Ne? Da gehe ich am Anfang des Quartals hin und kann mir für das letzte Quartal mal die SE-Attached Win Rate, die Win Rate, die Average Deal Size und so weiter ziehen. Also ich gucke in die Vergangenheit, um zu schauen, wo steht eine Metrik. Ein Leading-Indicator, nach unserer Definition zumindest, ist irgendwas, was du schon während der Deal noch läuft, während das Quartal noch läuft, unter der Woche kannst du dir mal einen Leading-Indicator ziehen und kannst darüber eine gewisse Qualität über die Pipeline herausziehen. Und ihr habt mit eurem Tech-Setup genau das gerade aufgebaut. Das ist ein relativ frisches Projekt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen teilen, was ihr da eigentlich vorhabt.
Ja, genau. Also die Grundvoraussetzung ist dafür erstmal, dass man die Technologie hat, um das Ganze auch dann zu nutzen und zu messen oder beziehungsweise auszuwerten. Und das haben wir eben jetzt erreicht mit unserem Fall jetzt Gong. Aber es ist einfach schaffen, die Termine aufzuzeichnen, zu transkripieren. Und da so ein bisschen Eindrücke oder Einblicke bekommen, was tatsächlich auch in den Meetings passiert. Für mich persönlich war immer ganz arg wichtig, dass wir investieren Geld in das Enablement.
Ja.
Die Company ist da bereit dazu, dass wir auch eine Adoption sehen, dass wir auch sehen, dass das, was dort gelernt wird, entsprechend auch angewendet wird.
Nicht nur im hypothetischen Raum, sondern wenn es drauf ankommt.
Ja. Genau, wenn es drauf ankommt, in den Gesprächen mit den Kunden. Das war so erstmal das erste Thema. Und auch da gibt's viele Komponenten, die damit einfließen, aber eine Sache ist natürlich dann auch das Versuchen, das sichtbar zu machen. So, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, dass ich Termine aufzeichnen kann oder transkribieren kann und dann noch jetzt die Funktionalitäten von AI mit dazu nehme, dann habe ich halt die Möglichkeit, tatsächlich mir über die Leading Indicators mal Gedanken zu machen und zu überlegen, wie definiere ich die und dann wie messe ich die auch. Und da haben wir uns jetzt eben auf im Prinzip, ja, wir haben zwei Kategorien genannt. Wir haben einmal gesagt, wir haben das Compelling Event und wir haben eben einmal das Thema Technical Win.
Ja.
Und im Compelling Event geht es um so Themen wie die Cost of Inaction zu quantifizieren, das herauszufinden, aus dem Future State mal zu artikulieren,
ja.
Current State zu artikulieren, wo kommen wir eigentlich her? Und die Idee ist es jetzt zu sagen, okay, ich prüfe genau nach diesen verschiedenen Kategorien eben ab, wurden die gecovert? Aber das geht jetzt nicht nur darum zu sagen, wurden die gecovert, ja oder nein, sondern was für mich natürlich extrem wichtig ist, ist die Qualität. Was steht denn da drin? Oder wie gut wurden die gecovert? Und da ist jetzt ganz einfach die Idee zu sagen, okay, ich habe jetzt auf einer Terminebene, pro Termin habe ich eben eine Indikation darüber, ob die Sachverhalte gecovert wurden, ja oder nein. Und dann natürlich auch gleich am besten mit einem Rating versehen. Also ich habe eine Skalierung drauf von 1 bis 5. 1 ist nicht so gut, 5 ist perfekt. Ich muss das ausdefinieren. Und ist auch gar nicht die Erwartungshaltung, dass es natürlich jetzt in einem Termin alles erfüllt ist, sondern die Idee ist halt zu sagen, okay, ich kumuliere das auf über verschiedene Calls, die stattfinden auf einem Deal und schaue es mir dann auf Deal-Ebene an. Und dann wird es natürlich cool, wenn ich dann sagen kann, okay, wir sind im Mid-Market-Bereich, also wir haben da eine recht große Anzahl an Transaktionen im Vergleich zum Enterprise Sales, dass dann halt am Ende vom Jahr vielleicht dann 100, 150 Opportunity auf dem Tacho stehen und ich dann eben sagen kann, okay, was habe ich denn für durchschnittliches Rating erhalten auf diesen zwei Kategorien? Und kann das natürlich auch quartalsweise, monatlich kann ich es halt tracken und sehe dann halt eben auch gleich im besten Fall eine Veränderung oder eine Entwicklung. Und da ist es aber ganz wichtig zu sagen, dass das natürlich ein zweischneidiges Schwert ist. Also das heißt, ich finde das mit diesem Gong, ich finde es, ich sage, ich vergleiche das immer mit einem Messer. Ich kann mit einem Messer wunderbare Dinge machen. Ich kann mir ein tolles Butterbrot schmieren. Ich kann mir einen Apfel schneiden. Ja. Ich kann aber auch Schaden damit anrichten.
Ja.
Und ich glaube, so ist es da auch. Und es ist ganz arg wichtig, dass, wenn man sowas macht, das richtig kommuniziert und es wirklich auch mit der Intention einsetzt und umsetzt, die Leute zu entwickeln und besser zu machen. Und nicht um ein Gefühl von Big Brother is watching me aufkommen zu lassen. Und das ist, glaube ich, echt eine große Gefahr. Und da hatten wir, ich habe da auch Diskussionen gehabt mit Leuten aus dem Team, die da schon erstmal gedacht haben, und da ist es halt einfach sehr, sehr wichtig, wirklich früh und offen das richtig zu kommunizieren und klar die Zielstellung zu definieren. Man möchte die Leute hier besser machen. Und das habe ich eigentlich auch immer versucht zu vermitteln. Am Ende des Tages die Leute, die bei uns anfangen, ist gerade, wenn ich jetzt gucke, jemand, der aus dem Finance kommt, der keinen Sales hat, dass wenn die dann mit der Reise bei uns fertig sind, ich hoffe, das dauert noch eine Weile, aber dass die Leute dann auch sagen können, okay, ich bin hier besser geworden. Und ich glaube, sowas macht es dann halt auch sichtbar.
Mhm. Also du hast im Prinzip die Qualität der Kundengespräche auf Deal-Ebene aggregiert, aber du kannst es natürlich auch personenbezogen machen und sagen, okay, hier ist jetzt ein gegebener SE und kann hier über die Zeit hinweg schauen. Vielleicht waren vor 6 Monaten die Discovery-Gespräche noch bei 2 von 5 und jetzt hat sich das langsam auf 2,5, auf 3, auf 4 und so weiter verändert und damit siehst du eine Veränderung, praktisch eine personenbezogene Veränderung in den Fähigkeiten über die Zeit hinweg.
Das ist die Idee. Wir sind aktuell, was die Implementierung dessen angeht, an dem Punkt, dass wir qualitativ dieses Framework haben und wir qualitativ diese Informationen jetzt eben nach den Kategorien erfassen.
Ja.
Wo wir jetzt gerade dran sind, ist eben das ganze Thema Rating, dass wir dann Scoring draufkriegen.
Ja.
Um dann wirklich loszulegen und zu sagen, okay, und das dann mal über eine Zeitperiode anzugucken und dann genau das, was du gerade beschrieben hast, zu sagen, hey, Team Member A hat sich jetzt von Q1 zu Q2 im Score um x Prozent oder um x verbessert.
Ja, ja, okay. Und in welchem Zusammenhang steht praktisch die Einschätzung der Qualität eines Gespräches mit der Trusted Advisor Academy? Wie habt ihr das verzahnt?
Das ist ein Framework, ne? Das ist mal ein Konzept, was geschrieben wurde und das ist, haben wir auch zusammen abgestimmt, tatsächlich. Das war halt wichtig, dass da im Prinzip die Inhalte, die gelehrt werden, das sind die Bausteine, die dann letztlich auch zu einem hohen Score innerhalb der Kategorie führen sollten. Also das ist so im Prinzip die Idee dahinter. Ne? Und dann soll heißen, ich lerne in der Academy die Techniken, die ich brauche, um zum Beispiel die Kosten des Nichtstuns zu quantifizieren. Ja. Und das ist genau das, wo wir halt versuchen, diese Brücke hinzukriegen. Zu sagen, okay, wir gucken uns an, was lernen wir eigentlich, um das dann eben auch in den Deals wiederfinden zu können. Und dadurch habe ich natürlich dann auch eine Adoption.
Ja. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere SE-Leader auch gerade unserer Konversation zuhört und sich denkt, hey, ja, Cost of Inaction, also ist ja schön und gut, also brauchen wir vielleicht. Aber warum kümmert sich jetzt der Global Head of Presales von Lookanet darum, dass die SEs die Cost of Inaction ableiten? Ist das nicht AE-Aufgabe?
Wir machen auch eine Medic-Analyse oder ja. Nutzen das Medic-Framework und mittlerweile habe ich ja die Rollen gewechselt und ich gucke da jetzt mit einem etwas anderen Auge drauf. Kommen wir vielleicht auch noch gleich dazu.
Kommen wir gleich noch drauf, ja.
Und das ist, und da habe ich meine persönliche Meinung. Ich möchte das, klar nutzt man sowas gerne auch zum Performance-Management, möchte die Leute auch weiterentwickeln, aber ich möchte eigentlich von der Herangehensweise oder vom Ansatz her so rangehen, dass ich sage, Medic ist erstmal grundsätzlich im Verantwortungsbereich des AE. Und meine Leading Indicators, meine SE Leading Indicators, wie wir es genannt haben, ist der Verantwortungsbereich vom SE. Aber was wichtig ist, mir ist eigentlich relativ egal, weil ich möchte das aus einer Business-Sicht möchte ich das jetzt auf einer Deal-Ebene angucken. Und ich sage, mir ist es eigentlich relativ egal, ob sich das jetzt auch überschneidet teilweise. Das wird es auch. Und ich glaube auch, dass, wenn ich das Medic-Framework verfolge, dass ich dann wahrscheinlich auch im Current State auch irgendwo mal definiert. Und dann kommt es halt auf die Qualität drauf an. Aber wenn ich sage, es gibt klar einen Verantwortungsbereich und ich sage dann, okay, der SE ist verantwortlich für meine Leading Indicators und soll den Cost of Inaction, dann messe ich danach den Score, den ich habe. Und das sollte natürlich möglichst hoch sein. Und gleichzeitig fließt dann vielleicht auch was in den Medic ein. Aber es gibt auch Bestandteile von Medic, wo der SE nicht mitreden wird.
Ja.
Also da hat er keinen großen Einfluss drauf und das wird er auch nicht, da hat er kein Ziel daran, das herauszuarbeiten, wie jetzt der Buying Process im Detail aussieht. Und das ist halt was, wo man dann schön sagen kann, dann sage ich, mir ist es egal, ob das jetzt der SE oder der AE, das sollen die auch gar nicht alleine machen, die sollen sich gegenseitig sollen zusammenarbeiten. Mich interessiert doch, wo steht der Deal? Und ich möchte möglichst hohe Scores haben bei beiden Frameworks auf einem Deal, weil dann habe ich eine große Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist die Hypothese. Und be my guest und arbeite mit dem AE zusammen und überlegt euch gemeinsam, wie ihr da hinkommt. Aber wenn ich sage, das eine Framework ist die Verantwortung vom SE und das andere vom AE, dann haben die halt auch eine Motivation, sich zu überlegen, wie sie die Informationen herkriegen. Und keiner sagt, also ich möchte niemandem vorschreiben, das musst du alleine machen.
Ja, ich finde das super. Und ich meine, natürlich stelle ich die Frage aus einem bestimmten Grund, weil ich nach wie vor aber noch feststelle, dass sich nicht unbedingt die Führungskräfte, aber vor allen Dingen auch die SEs manchmal zu sehr noch sehr stark technisch verhaften. Und ich sage halt auch gleichzeitig, also erstens, wir sind zu zweit auf den Deals. SEs verdienen auch ein gutes Geld, sind intelligente Menschen, die können auch mal eine schlaue Frage stellen, auch wenn es nicht um die API im Deep Dive geht, sondern vielleicht auch mal betriebswirtschaftlicher Natur ist. Das ist mal Punkt eins. Und lasst uns doch die Gehirnkapazität bitte nutzen, wenn da schlaue, gut bezahlte Menschen sitzen und AE und SE zusammen können sich ja auch ein Stück weit gegenseitig ergänzen. Ne? Da kommt mein Junior AE zusammen mit einem Senior SE. Ja, bei der Güte, kann doch bitte mal der SE auch mal nach der Cost of Inaction fragen. So, also wenn es dem Deal hilft, und das war ja auch gerade dein Punkt, am Ende geht es ja darum, erfolgreich zu sein. Das ist der Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer zwei ist, wenn ich jetzt dann, angenommen, ich habe den klassischen Ablauf, erstmal eine Discovery, danach springen wir in eine Demo rein, bloß jetzt im selben Termin ist oder ein zweiter Termin, whatever, egal. Aber in dem Moment, wo ich anfange, meine Software zu zeigen und dann, du hast von das Wort benutzt, Feature. Ja, ich zeige bestimmte Features. Das läuft am Ende, eine Software-Demo läuft darauf hinaus, dass ich Features zeige. Die Frage ist aber doch, was ich sage, während ich dieses Feature zeige. Und wie soll ich praktisch dem Kunden klar machen, dass das hier für ihn eine positive Wirkung hat, wenn ich die betriebswirtschaftlichen Grundlagen nicht verstehe, sondern einfach nur erkläre, was das Feature tut. Und das ist aber nur mal SE-Aufgabe, die Software zu zeigen, haben wir gerade lange und breit schon drüber gesprochen, wie das auch bei euch aufgesetzt ist.
Ganz genau, ich sehe es ganz genauso. Und das ist auch immer was ich sage bei uns im Team. Wir haben eine Standardsoftware. Natürlich wiederholt sich auch von Termin zu Termin das, was ich zeige. Aber was ich nicht wiederholen sollte, ist die Geschichte, die Tonspur, die ich darüber lege. Die sollte nach Möglichkeit schon kundenindividuell sein und genau auf diese Punkte eingehen. Und ich glaube, diese Frameworks, wenn man das dann auch mit dem Scoring versieht, die zeigen halt eben einem eben auch auf, wenn ich jetzt aus dem ersten Termin rauskomme und ich vielleicht noch irgendwo Lücken habe, auf was ich jetzt im nächsten Termin Fokus legen muss. Dann kann ich mir Gedanken machen und mich darauf vorbereiten auf den nächsten Termin und mir überlegen, wie ich an die Informationen eben rankomme. Und ich finde das total spannend, weil das ist total schön, tatsächlich auch so mal mit den Menschen zu arbeiten. Das ist ja schön an dem Job, dass man eigentlich so People buy from people, ne? Wir arbeiten mit Menschen zusammen. Und dass man dann da tatsächlich so ein bisschen halt auch mit Emotionen, Gefühlen und diesen Einflüssen auch spielen kann, beziehungsweise halt arbeiten kann.
Ja, klar. Also ich sehe das auch so, dass am Ende als SE hat man auch eine gewisse Performance ist dabei. Ne? Man darf auch mal eine Emotionalität in den Termin bringen, die den Kunden mitreißt, begeistert idealerweise vielleicht, beziehungsweise auch mal die Schmerzen, die man heute spürt, noch zu verstärken und zu sagen, okay, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, wirklich mal was daran zu ändern. Also gehe ich zu 100% mit. Ich habe jetzt noch so zwei Themenblöcke im Kopf, den hast du gerade schon angerissen, nämlich die Veränderung deiner Rolle. Da würde ich am Ende drauf kommen wollen. Nochmal vielleicht mal ganz kurz zum didaktischen Konzept. Es ist ja so, und du hast ja vorhin LinkedIn erwähnt und auch bei mir im LinkedIn-Feed sehe ich das regelmäßig und bin sicher, bei dir ist es nicht anders. Jetzt kann man ja, wenn man so, ich sag mal, typischen Anbietern oder im weitesten Sinne Content-Creatern auf LinkedIn folgt, die sich mit Pre-Sales, Solution-Engineering-Inhalten auseinandersetzen, dann sehe ich eigentlich immer wieder dasselbe Muster. Die Leute schicken irgendwelche Fotos, wo sie gemeinsam da sitzen, machen irgendwie einen Demo-Workshop, machen einen Storytelling-Workshop, machen einen Discovery-Workshop, feiern sich immer dafür und es ist bestimmt immer eine gute Zeit und so weiter. Und gleichzeitig hast du dich ja ganz bewusst jetzt auch für einen Ansatz entschieden, wo du sagst, okay, also ich mache nicht, was 90% der anderen Softwarefirmen machen und mache hier den Tagesworkshop, um Demo-Enable zu machen, um das alles zu erreichen, was du gerade erzählt hast, sondern du hast ja mehrfach jetzt auch schon in deinen Ausführungen gesagt, so hey, ich track das so über die Zeit und da reden wir nicht von heute auf morgen, sondern wir reden im Sinne von Wochen und Monaten. Für dich ist es vielleicht jetzt, also aus den Gesprächen mit dir weiß ich, dass es für dich eine Selbstverständlichkeit ist, aber es ist ja gar nicht so selbstverständlich, weil die meisten Softwareunternehmen agieren komplett anders, wenn es darum geht, SE-Enablement zu machen. Wo kommt diese Selbstverständlichkeit für dich her?
Also ich bin da einfach der Überzeugung, dass es ist ja wie wenn ich Sport mache. Ne? Also wenn ich bin sportlich unterwegs, ich habe ein Ziel, also wenn ich jetzt einen Marathon laufen möchte, dann werde ich in zwei Tagen nicht fit für einen Marathon. Ganz einfach. Und ich bin einfach der Überzeugung davon, dass wenn man kontinuierlich in kleinen Schritten an Dingen arbeitet und eine Routine und den Muskel aufbaut, den Muskel trainiert, dann wird man da auch besser. Ja, dann entwickelt man sich einfach weiter. Und das halt gezielt.
Ja.
Und kontinuierlich. Wenn ich jetzt 2 Tage oder 3 Tage in einen Workshop gehe und eben lerne, wie Value Selling funktioniert, oder ich dann eben, kann ich da einmal ein Demo-Roasting bekommen, dann nehme ich da vielleicht, kriege ich da ein Feedback, das geht über, keine Ahnung, 20 Minuten, dann nehme ich da von 10 Punkten vielleicht, wenn es gut läuft, 1 oder 2 mit und dann fokussiere ich mich da drauf und dann die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich es nach 2 Wochen sowieso alles komplett wieder liegen lasse. Best Case nehme ich 1, 2 Sachen mit und kann die tatsächlich nochmal einbauen.
Ja.
Und müsste dann eigentlich auf das Training nächstes Jahr warten. Wenn ich Glück habe, kriege ich nochmal 1 und dann kann ich mir mal die nächsten 2 Themen angucken. Und ich bin dann auch alleingelassen mit der Adoption. Und ich glaube, das ist was, was mir jetzt auch tatsächlich in der Auswahl von dem Programm wichtig war, dass zum einen das Wissen natürlich vermittelt wird, aber dass man die Brücke schlägt zur Praxis, auch in unserer Welt.
Ja.
Dass ich sagen kann, okay, ich lerne die Theorie, ich habe eine Idee, wie ich sie anwende und ich kann mir dazu Feedback einholen und ich kann tatsächlich auch Ideen teilen. Ich kann sagen, bevor ich in den Kundencall gehe, kann ich in einem Safe Space das einfach mal ausprobieren. Und das ist auch sowas, ne, wir trainieren immer irgendwie oder in den Live-Calls mit unseren Kunden zusammen. Großen Fußballer dieser Welt machen es anders. Die trainieren auf dem Trainingsplatz und bringen dann die Performance in die Termine sozusagen.
Ja, ne? Ja.
In Anführungsstrichen. Und das ist halt was, wo ich sage, das ist für mich wichtig, wenn ich wirklich ein effektives Training habe, wenn ich wirklich ein Return on Investment sehen will, dann bin ich der festen Überzeugung davon, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, diesen zu sehen, wenn ich kontinuierlich trainiere.
Ja.
Und nicht, wenn ich einmal Bulimie-Learning mache und dann erwarte, dass jetzt meine Winrates nach oben gehen. Also das ist halt, ich glaube, da macht man sich halt auch einfach was vor.
Ja. Wenn du jetzt auf das Team schaust, und manche sind ja seit dem 1. September 2025 mit dabei, also die Frage ist jetzt nicht vorbereitet, ich bin wirklich einfach neugierig. Gibt es da ein Individuum, und bitte keine Namen, aber irgendein Individuum, wo du sagst, so, also die Reise, die dieser Mensch in den letzten 6, 8 Monaten hinter sich gelegt hat, Da siehst du einfach sehr konkret, am Anfang war das so und jetzt ist das so. Fällt dir da jemand ein?
Ja, ich glaube, das ist, also ja, definitiv. Das ist am krassesten bei den Kollegen, die eben keine Sales-Erfahrung haben.
Ja.
Die dann aber auch selber ganz schnell von sich aus sagen, und das ist das Feedback, was wir da auch jetzt eingesammelt haben, die ganz schnell sagen, hätte ich nie im Leben hätte ich das so schnell gelernt. Ich guck's dir irgendwie noch Recordings an von vor der Zeit sozusagen, wie die Demos da waren, und dann ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie das halt eigentlich aussehen sollte. Und es ist auch echt spannend. Manchmal haben wir immer noch Situationen, wo man vielleicht einen Consultant, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber wo ein Consultant auch mal, wo mein alter Ich sozusagen Demos gemacht habe. Und wie bei mir damals auch, ich habe auch gedacht, das ist State of the Art, wo ich habe ja nichts anderes gesehen.
Yeah.
Und wenn du da eben jetzt fachfremd bist und du kommst nicht aus dieser Pre-Sales-Rolle, dann denkst du, ja, so macht man Software-Demos. Und du kannst ja das gar nicht challengen. Du kannst es ja eigentlich gar nicht, gar nicht benchmarken und sagen, okay, das ist eigentlich jetzt nicht so das Richtige. Und da habe ich oft das Feedback auch bekommen, tatsächlich. Das ist dann schon cool zu sehen, wenn man dann, oder auch bei Wettbewerben sieht man es ja auch manchmal, ne, wie da Demos gemacht werden. Und
ja.
Und dann einfach sieht, okay, das clasht halt komplett mit dem, was ich eigentlich gerade lerne. Und da sieht man schon eine steile Lernkurve. Von denen her, ja, da gibt's viele Beispiele, glaube ich, die mir da einfallen, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist gerade, die kommen bei null. Und dann schaut man sich an, wie die dann heute jetzt die Demos machen oder die Termine machen. Ich sage auch nicht so gern Demos, ich sage lieber Showcases.
Ja, finde ich ein gutes Wort, ja.
Und ja.
Ja, fair enough. Danke fürs Teilen. Dann lass uns doch zuletzt nochmal auf deine persönliche Reise eingehen. Du hast jetzt die letzten Jahre das Team aufgebaut. Wir haben es jetzt mehrfach schon gesagt, bei knapp 30 SEs sind wir jetzt. Du hast eine Teamlead-Struktur etabliert. Du hast Enablement etabliert. Du hast Infrastruktur und auch SE-Enablement als Subteam praktisch aufgebaut. Und jetzt gehst du auf die dunkle Seite der Macht. Hast du erzählt?
Das hast du gesagt.
Was ist deine neue Rolle?
Meine neue Rolle ist, dass ich jetzt eben das, den, das Neukundengeschäft aus Vertriebssicht für Lookout im Dachraum verantworte. Das heißt,
Seit wann jetzt?
Seit April.
Ja.
Das heißt, ganz frisch ein bestehendes Team übernommen habe und jetzt sozusagen für das AE-Team, für die AEs verantwortlich bin.
Ja.
Und da jetzt meinen nächsten Entwicklungsschritt gehen darf.
Ja, ist doch mega. Ich meine jetzt, wir nehmen Ende April auf, ne? Also sind jetzt gerade mal 3 Wochen, also muss man alles mit einer Prise Salz versehen, was ich dich jetzt frage und was du sagst. Also das im Hinterkopf, aber was ist so eine Sache, wo du dich, eine Sache, die dich überrascht in den ersten 3 Wochen? Ich kann es immer so umframen. Und da kann ich mich gar nicht ausnehmen. Als SE, da redet man sich auch ein bisschen leichter her. Ne? Da kommt wieder der nächste AE ums Eck und sagt, hey komm, hier Tim, mach mal hier eine Custom-Demo oder was. Und ich denke mir halt, meine Güte, jetzt mach doch erstmal deine Hausaufgaben, qualifizier doch mal den Termin vernünftig und lass mich in Ruhe mit deinen komischen Custom-Demo-Requests. So. Ne? Und jetzt so.
Also das ist auf jeden Fall, was ich, ja okay, jetzt weiß ich auch, wo du hin willst und das kann ich bestätigen. Also ich glaube, das ist, es tut jedem mal gut, glaube ich mal, seine Bubble zu verlassen und einfach mal in eine andere Bubble zu gehen und zu gucken, was da so Phase ist. Und ich habe als SE, in meiner SE-Rolle immer auch Value Selling und da müssen diese Informationen vorliegen und müssen es so und so machen. Wovon ich auch nach wie vor überzeugt bin, ja, dass es so richtig ist.
Ja.
Hab dann manchmal aber auch mich geärgert, wenn es dann von Leadership-Seite auf der anderen Seite sozusagen in den Seller-Teams. Ich habe eine globale Rolle. Ich habe tatsächlich das Schöne, weil ich habe halt alles gesehen, alle Märkte, alle verschiedenen Sales-Motions, die wir haben, von Indirect über Direct, Bestandskunden. Und habe mich dann immer so ein bisschen auch geärgert, dass das dann halt auch nicht so richtig enforced wurde.
Ja,
dass
nicht warum so richtig, kriegen die es nicht gebacken?
Warum kriegen die es nicht gebacken?
Ja.
Und ich glaube, also das ist was mir irgendwo schon auch, was man sich denken kann, aber wenn man wirklich nochmal reingeht und das dann auch sieht, ist, es gibt einfach ganz viele andere Baustellen und ganz andere, viele andere Herausforderungen, die auch wichtig sind. Ich möchte gar nicht sagen, dass die wichtiger sind, aber die sind auch wichtig. Und es ist dann einfach schwierig, dann halt auch immer überall den Fokus zu haben. Ich glaube, es ist wichtig, auch hier, das ist vielleicht so jetzt das, was ich gerade sehe, es ist auch hier wichtig, einfach die Themen zu identifizieren und dann zu überlegen, wie gehe ich sie an. Ich kann halt also auch nicht hergehen und einfach sagen, okay, wir müssen jetzt einmal komplett alles enablen, müssen überall besser werden. Jeder muss überall besser werden, aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, okay, was zu priorisieren, das kleinteilig zu halten und dann eben auch peu à peu anzusetzen und zu gucken, wo können wir uns wie verbessern?
Ja.
Mit welchen Mitteln?
Ja.
Und natürlich zählt dann da auch der Abschnitt mit rein, wo ein SE mit im Spiel ist. Aber es gibt auch Abschnitte, wo kein SE mit im Spiel ist. Und das sieht man als SE halt eben nicht. Es gibt halt noch einen Teil Top-of-Funnel, wo man dann eben auch gucken muss, dass man eine Pipeline aufbaut.
Ja.
Es gibt auch noch den Teil ganz am Ende vom Funnel, wenn es darum geht, eine Unterschrift aufs Papier zu kriegen.
100%.
Und da gibt es dann auch noch mal eine ganz andere Anzahl an Stakeholdern, mit denen ich da arbeiten muss. Sei es Legal, sei es unser ISM-Team, sei es unser Indirect-Business, Partner, das Ganze auch nochmal gepaart auf Kundenseite. Also es ist schon eine extrem komplexe Rolle, die auch einiges abverlangt. Das möchte ich da auf jeden Fall nochmal betonen. Und ich glaube, das zielt auch einfach dahin, zum Beispiel was mir gerade am Herzen liegt, dass man einfach auch die Leute zusammenbringt, Kollaboration ist einfach das A und O. Man muss miteinander sprechen und man muss so ein bisschen verstehen, wo kommt der jeweils andere her und dafür ein Verständnis entwickeln und das auch nochmal vielleicht mal artikulieren und sich darüber austauschen und dann gemeinsam zu überlegen, wie man gemeinsam erfolgreich sein kann.
Ja. Also vielleicht hast du damit die Frage schon beantwortet, aber ich stelle mir gerade so vor, okay, jetzt habe ich dieses globale Team aufgebaut, viele Jahre in der Rolle gearbeitet. Und jetzt entscheide ich mich, ich gehe jetzt in eine Vertriebsleitungsrolle. Das ist das, was du effektiv jetzt tust. Da hat man doch bestimmt so eine Sache im Kopf, wo ich mir sage, also wenn ich jetzt diese Vertriebsleitungsrolle einnehme, also das mache ich auf jeden Fall anders. Und das ist ja gerade so auch so plakativ beschrieben. Ne? Du hast die globale Rolle gehabt und damit Sicht in alle Märkte gehabt. Und da gab es doch bestimmt so, also irgendwas hatte ich ja auch gereizt. Und das stelle ich mal. Irgendwas hatte ich auch gereizt daran, okay, jetzt mache ich mal Vertrieb. Und zwar puristisch Vertrieb. Ist das diese Kollaboration, dass wir sagen, okay, lass uns die SEs direkt ein bisschen anders einbeziehen, als wir es meistens in der Vergangenheit vielleicht gesehen haben? Irgendwie effektiv ist das das eine Thema oder vielleicht gibt es noch andere Sachen, die dich...
Also ja, es ist genau das. Also auch, und das ist was, wo mir sehr, sehr wichtig ist gerade, dass man sagt, okay, auch da geht es über die SEs hinaus. Ne? Also ich habe eine Gebietsverantwortung. Jeder meiner Teammember hat ein Gebiet, wie das dann auch immer definiert ist. Und ich muss mir strategisch überlegen, wie ich in diesem Territorium, in diesem Territory, in diesem Gebiet Erfolg habe. Wie ich zu Erfolg komme. Und Erfolg ist definiert über ein Ziel, das man erreichen muss, üblicherweise im Vertrieb. Und dann gibt es Strategien, die man entwickeln kann. Und ich glaube, da ist halt ganz arg wichtig zu verstehen, wer sind denn da so auch so Stakeholder, die ich habe. Und da spielt aus meiner Sicht jetzt zum Beispiel gerade bei uns das SE-Team eine große Rolle. Gerade mit Profilen, die aus der Kundenseite kommen, die da jahrelang gearbeitet haben, die Kontakte haben, die Industrie kennen. Das kann natürlich für jemanden im Vertrieb, der jetzt, die haben jetzt nicht, bei uns haben nicht alle Vertriebler, alle, die im Vertrieb arbeiten, im Direktvertrieb, jetzt als AEs, die entsprechende Finance-Expertise.
Ja, das ist Gold wert, dass ihr da diese SEs habt.
Könnte man meinen.
Ja.
Würde ich so zumindest mal die Hypothese aufstellen. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ne, das, und es geht ja noch weiter, auch die Consultants, auch, aber auch Zusammenarbeit mit Marketing spielt da mit rein. Partner Sales, weil jeder hat ja in seiner Rolle Touchpoints, jeder, der Berührungspunkte mit Kunden hat, auch im Product gibt es das, sind für mich prinzipiell erstmal strategisch wertvoll. Ja. Und ich muss mir überlegen, wie setze ich die ein? Und ich finde das total spannend, muss ich ehrlich sagen, dass wir da jetzt die Möglichkeit haben, so zu arbeiten und ich da vielleicht auch nochmal Perspektiven reinbringen kann und Bewusstsein schärfen kann, dass ich vielleicht dadurch machen kann, dass ich vorher in der Pre-Sales-Rolle war.
Ja, ja, ja. 100% ergibt Sinn. Also noch ganz frisch in der Rolle. Ich kann auf jeden Fall dir nur da sehr viel Erfolg wünschen und ich bin gespannt, wenn wir uns vielleicht in ein paar Wochen, Monaten mal wieder, wir schreiben ja regelmäßig uns zusammen, was du dann sagst, was die Rolle noch so mit sich bringt. Eine letzte Frage habe ich noch im Kopf, vielleicht sind es auch anderthalb. Was sehr auffällig war in der Zusammenarbeit mit dir, jetzt auch in der Trusted Advisor Academy, ist, dass du von Anfang an, ohne dass wir das so tief diskutiert hätten beim Onboarding, als wir in die Zusammenarbeit reingekommen sind, dass du von Anfang an auch persönlich ein extrem hohes Commitment reingegeben hast. Also mir ist es aufgefallen, weil auf einmal war der Tobias auch in diesen Roleplay-Sessions, der Tobias war in den Workshops. Der Tobias hat, was ich dann nur hinten mitbekommen habe, sein Team angewiesen, bitte macht mal regelmäßig an dieser monatlichen Challenge dabei. Also du warst so richtig bought in und hast dich aber nicht nur angewiesen, sondern auch eben mitgemacht. Welche Philosophie steckt dahinter, dass du da so, ich sag mal, hands-on auch bei so einem Enablement dich da so eingebracht hast?
Eine Leadership-Frage vielleicht, oder? Also für mich ist es einfach ein wichtiger Baustein und bisher bin ich damit ganz gut gefahren.
Ja.
Leading by example, sagt man, glaube ich, so gern. Ich stelle es mir schwer vor, etwas einzufordern von einem Team, das neu ist, ohne selbst mit gutem Beispiel voranzugehen oder ohne selbst eben den Aufwand zu betreiben, der notwendig ist, dass es halt auch entsprechend authentisch ist und ernst genommen wird.
Ja.
Ich kann ja nicht erwarten, dass ich sage, hier ist ein neues Training. Ich finde das jetzt mal ganz cool. Ich habe mir da drei Broschüren angeguckt. Company macht es jetzt. Bitte macht mal. Und dann führt es zum Erfolg. Also das kann man machen. Ich habe da einfach meine Zweifel, ob das erfolgsversprechend ist. Von dem her.
Also du sagst, wenn ich kaufe das ein, ich habe jetzt meine 10 Teammitglieder, ich schicke die da hin und freue mich, okay, wir haben das Budget bekommen und jetzt sind die einfach da so. Davon bist du nicht überzeugt, dass das funktionieren würde.
Genau, richtig. Also ich bin halt der Meinung, dass das ist auch echt eine wichtige Komponente, deswegen ist es, habe ich auch zu den Teamleads gesagt, die dann First-Line-Manager sozusagen.
Ja.
Ist ein ganz wichtiger Baustein in dem Setup oder in diesem Konstrukt, das wir haben, dass wir sagen, wir haben eben jetzt das interne Enablement und wir haben parallel dazu jetzt eben mit euch dieses Sales, externe Sales Enablement. Das Bindeglied dazwischen und die Adoption, die erfolgt nur mit dem Leadership,
ja,
das bei uns intern ist. Ja. Wenn ich das nicht tagtäglich wöchentlich, ja, wenn ich auf die Agenda packe, in meinen Team-Meetings, ja, darüber sprechen, was haben wir da erlebt, was machen wir da, ja, was für Auswirkungen hat es auf die Deals, wenn ich da auch nicht als Leader mal mit in die Sessions gehe, wie will ich denn dann mitreden? Was will ich denn abfragen? Was abfragen ist das Falsche, oder was will ich denn einfordern, was für Diskussionen will ich denn führen, wenn ich selber nicht teilnehmen kann in diesen, ja, Diskussionen? Und so ist es dann halt auch ein gemeinsames Unterfangen und ich kann gemeinsam eine Entwicklung begleiten und fördern, und das ist einfach, also kann gern jemand mir schreiben oder mir sagen, dass es da noch vielleicht andere Wege gibt, die erfolgreich sind. Das mag sein, aber für mich hat sich das als erfolgreich erwiesen und ich bin damit bisher immer ganz gut gefahren, und für mich ist es einfach so ein wichtiges Element, dass wenn ich sowas mache, und ich weiß, wir haben alle wenig Zeit und ich war auch nicht in jeder Session dabei,
ja,
aber ich habe es doch immer wieder versucht, hin und wieder mal reinzugucken und einfach auch in der Lage zu sein, mitreden zu können. Und es ist dann, fällt dann auch etwas leichter, Dinge einzufordern. Ja. Wenn ich dann sage, okay, ihr müsst bei der Monthly Challenge auch mitmachen, da das Commitment einzuholen. Das hat in der Form dann halt dann, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Ja. Also
ich hoffe, die machen nach wie vor immer noch alle mit.
Also dein Team ist auf jeden Fall mal gut mit dabei. Das kann man schon genauso sagen. Wenn jetzt hier ein SE-Leader uns zuhört und sagt so, hey, ich denke gerade über nach, mein Team da weiterzuentwickeln, was ist so die eine Sache, die du so einem SE-Leader, der gerade darüber nachdenkt, mitgeben möchtest zum Thema, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst, Sales Enablement für Pre-Sales?
Ich glaube, erstmal ein Bewusstsein darüber schaffen, wo man steht und wo man hin will.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz arg wichtig. Mal so eine Maturity-Analysis mal zu machen.
Ja.
Haben wir in unserem ersten Call gemacht, als es dann noch nicht zusammengekommen ist mit uns.
Ja.
Wenn ich mich recht erinnere. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und dann sich einfach überlegen, was brauche ich denn, um zu diesem Ziel zu kommen? Und wie komme ich da am besten hin? Und dann gibt es verschiedene Angebote im Markt und da muss man sich eben angucken. Das ist ja, glaube ich, mit jeder Anschaffung, die man tätigt, vielleicht größeren Anschaffungen, strategischen Anschaffungen, sollte man ja überlegen, okay, was will ich denn damit eigentlich erreichen, wo will ich, ja, damit hingehen? Und ich glaube, das ist so das, was wir zumindest oder was ich gemacht habe, einmal zu überlegen, wo stehen wir heute, wo will ich hin, was ist mir wichtig und was, glaube ich, was führt zu Erfolg? Und ich glaube, das ist mal der erste gute Schritt, um loszulegen. Und dann eben, ja, zu überlegen, dann muss man sich das Angebot angucken und entscheiden.
Und danach muss man einfach die Trusted Advisor Academy kaufen.
Lizenzieren.
Ja, lizenzieren. Enablement as a Service, ja, ganz genau. So schaut's aus. Du, also besten Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das Gespräch hier mit mir nochmal zu führen. Uns hat's eine Menge Spaß gemacht, mit dir und dem Team zusammenzuarbeiten. Mit dem Team geht's weiter. Du bist jetzt in der Vertriebsleiterrolle. Da werden wir uns sicherlich früher oder später trotzdem mal wieder begegnen. Ich freue mich jedenfalls darauf. Danke für die Zusammenarbeit. Danke für deine Bereitschaft, hier ein bisschen was zu erzählen. Und ganz viel Erfolg in der neuen Rolle.
Vielen Dank. Und ja, man sieht sich immer zweimal im Leben.
100%.
Vielleicht bin ich bald auch irgendwann wieder SE-Leader, wer weiß.
Schauen wir mal. Das war mein Gespräch mit Tobias Stöckler. Er ist lange Jahre lang Global Head of Pre-Sales bei Lookahead gewesen, jetzt seit wenigen Wochen frisch gebackener Vertriebsleiter für den deutschsprachigen Raum bei Lookahead. Und ich danke an der Stelle Tobias nochmal für die offenen Einblicke von den ersten drei Teammitgliedern bis zur Vertriebsleitungsrolle, was da alles zwischendurch passiert ist. Ich wünsche ihm ganz viel Spaß und Erfolg in der neuen Rolle und bedanke mich auch für die tolle Zusammenarbeit der letzten Jahre. Und da bin ich auch schon gespannt auf das neueste Update. Vielleicht laden wir Tobias ja nochmal hier ein und hören, wie es dann so läuft auf der anderen Seite. Das war Pre-Sales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show. Solltest du Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreib uns gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht bei LinkedIn oder auch bei E-Mail tim@serockstars.com und antworten dort immer gerne. Link zu unseren Profilen findest du natürlich auch in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.